Was Hebammen wirklich denken. Dein Podcast von hebammen.de.
Herzlich willkommen zurück, was Hebammen wirklich denken, dem Podcast von hebammentesten.de. Gemeinsam mit Hebamme Franziska und spannenden Gästen werfen wir einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen von Babyprodukten, Services und Unternehmen. Mit echten Hebammenwissen, ehrlichen Meinungen und alltagsnahen Erfahrungen. Ich bin Katharin, Redakteurin, Jungmama und Teil des hebammentesten.de Teams. Ich stelle die Fragen, die Eltern wirklich beschäftigen, direkt, fundiert und mit einem offenen Ohr für die Realität im Familienalltag.
Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Franziska, Hebamme, Mama von zwei Mädchen und seit vielen Jahren in der Schwangeren- und Familienbegleitung unterwegs. Eltern möchten es ja immer richtig machen, ging mir ehrlich gesagt auch so. Und besonders, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Aber oft fehlt ja so ein bisschen die Orientierung, gerade beim Autofahren. Mit Baby oder Kleinkind gibt es wahnsinnig viele Unsicherheiten. Also ich sag's mal ganz klar, rückwärtsfahren rettet Leben. Die Anatomie kleiner Kinder ist auf vorwärtsgerichtetes Fahren nicht ausgelegt und der Kopf ist im Verhältnis zum Körper eher schwer, die Halsmuskulatur noch nicht ausgereift. Bei einem Frontalaufprall wirken enorme Kräfte. Reboarder-Sitze schützen die empfindlichen Wirbelsäulen und können Leben retten. Heute sprechen wir deshalb über das, was wirklich zählt, Sicherheit im Auto. Ohne Panikmache, aber mit Fakten, Hebammenwissen und ehrlichen Erfahrungen.
Ich erinnere mich noch gut zurück ans Autofahren mit Baby. Das war für mich persönlich immer ein sehr nervenaufreibendes Thema. Mein Sohn hat das Autofahren wirklich gehasst. Und ich saß ganz oft im Auto mit einem dicken Kloß im Hals zwischen schlechtem Gewissen, weil er geweint hat, und dem Wunsch, einfach alles richtig zu machen und auch seine Sicherheit im Auge zu behalten. Und genau aus diesem Grund ist er auch bis zu seinem 5. Geburtstag rückwärts gefahren, weil ich wusste, dass es wichtig ist für ihn und für seine Sicherheit.
Aber trotzdem hatte ich hier super viele Fragen. Was bedeutet dieser Plus-Test, von dem ich gehört hatte? Oder ist iSize wirklich besser als ECE R44? Und warum gibt es hier so viele unterschiedliche Meinungen zu dem Thema?
Also diese und andere Fragen bekomme ich tatsächlich als Hebamme häufiger im Kontakt mit Eltern gestellt. Und viele wollen natürlich dann immer alles richtig machen, aber verlieren sich so ein bisschen in Normen, bestimmten Lieblingslabels, die sie dann haben und eben Produktversprechen, ja. Heute bringen wir mal Licht ins Dunkel. Warum Rückwärtsfahren so viel sicherer ist, was beim Kauf eines Kindersitzes wirklich zählt und wie sich der AXKit One Plus 3 im Hebammentest geschlagen hat.
Und weil wir wissen, wie wertvoll fundierte Antworten sind, haben wir heute eine Expertin eingeladen. Dr. Ines Schubert, Country Managerin bei AXKit, einem schwedischen Unternehmen, das sich auf Reboarder spezialisiert hat und seit über 15 Jahren neue Maßstäbe in der Kindersicherheit setzt. Herzlich willkommen, Ines.
Vielen Dank für eure Einladung.
Also ich habe ja ein bisschen recherchiert und einiges Spannendes über euch erfahren. AXKit wurde ja 2009 in Göteborg gegründet. Ich habe nämlich auch mal Schwedisch gelernt, deswegen ist mir das mal per se schon sympathisch. Und seitdem entwickelt ja das Unternehmen in Schweden bevorzugt rückwärtsgerichtete Sitze, um Kinder im Straßenverkehr optimal zu schützen. Mit innovativen Technologien, höchsten Sicherheitsstandards und echten Engagement für Familien. AXKit arbeitet streng mit der skandinavischen Philosophie, rückwärtsgerichtete Kindersitze sind sicherer. Euer Ziel ist es, dieses Wissen auch im Rest Europas bekannter zu machen. Ines, ich sag einmal Hallo von meiner Seite und schön, dass du da bist. Magst du mal ganz kurz was zu dir erzählen und dich vorstellen?
Ines Schubert ist mein Name. Ich bin, wie ihr schon gesagt habt, bei AXKit Germany die Country Managerin. Und das bedeutet, ich habe die Verantwortung für den gesamten deutschsprachigen Raum, um eben unsere schwedischen Kindersitze auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannter zu machen. Ich lebe selbst mit meiner Familie in Schweden seit 8 Jahren. Bei mir war es also so, erst Schweden, dann AXKit.
Das ist natürlich ganz schön, wenn du quasi auch von dem Land überzeugt bist und da selber lebst, dann hast du natürlich einen viel besseren Bezug auch zum Produkt wahrscheinlich oder zur Marke.
Ja, und ich sehe vor allem die großen Unterschiede. Also ich muss zugeben, also ich habe selber 2 Kinder. Mein Sohn wird bald 14. Das heißt, es ist auch schon ein bisschen her bei mir, dass ich mein erstes Kind geboren habe. Und in der Zeit, damals noch in Deutschland, ich glaube so 2010, 2011, da war es so, wenn man was von einem Reboarder schon mal gehört hatte, dann lag es daran, dass man eine norwegische Cousine hatte oder eine Freundin in Schweden. Es war einfach nicht besonders bekannt damals. Ich freue mich total darüber, wie viel in Deutschland schon entstanden ist. Das hat ganz viele Gründe, sicherlich auch die schon von euch erwähnte neue iSize-Norm. Aber man kann immer noch sehr, sehr große Unterschiede sehen beim Thema Rückwärtsfahren in Deutschland und Schweden bis heute leider.
Das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall.
Ja, und ich muss auch zugeben, dass das, weil ich es zum Beispiel selber auch nicht kannte, als wir 2017 nach Schweden gekommen sind. Also ich war diejenige, die auf dem Supermarktparkplatz durch die Gegend gerannt ist und sich gewundert hat, warum die Kindersitze alle falsch rum im Auto stehen, weil ich es wirklich nicht kannte.
Schön, dass du ein bisschen was von deinem Leben, Privatleben hier auch erzählst und uns in deine Welt abholst. Wie du schon gesagt hast, in Schweden ist rückwärtsgerichtetes Fahren ja längst Standard. In Deutschland hingegen öfter noch die Ausnahme. Und Studien zeigen hier aber ja ganz klar, dass rückwärtsgerichtete Kindersitze wirklich deutlich mehr Sicherheit bieten als vorwärtsgerichtete. Und AxKit steht ja wie kaum eine andere Marke für das Thema Reboarder. Magst du uns denn mal mitnehmen, warum hat sich AxKit denn genau darauf spezialisiert und warum ist Rückwärtsfahren denn wirklich so viel sicherer?
Gern. Also unser Anspruch als AxKit ist es immer, die möglichst sichersten Kindersitze zu entwickeln und herzustellen. Und wenn wir über Kinder sprechen, also entweder Neugeborene oder eben sehr kleine Kinder, dann kann es nur Rückwärtsfahren sein. Wir könnten keinen sicheren Kindersitz für zweijährige Kinder entwickeln, der vorwärtsgerichtet ist. Und das wissen die Schweden, auch schon sehr lange. Göteborg ist tatsächlich auch die Geburtsstadt der Reboarder. Also hier an der Universität in Göteborg wurden Reboarder in den 60er Jahren entwickelt. Und was ich ganz spannend finde, wenn man sich überlegt, wie Reboarder entstanden sind, weil man nämlich damals sich von der Raumfahrt tatsächlich hat inspirieren lassen. Man hat sich nämlich angeschaut, wie werden Astronauten geschützt, wenn sie von der Erde ins Weltall geschossen werden, weil man sich ja vorstellen kann, dass auch hier wahnsinnige Kräfte auf den Kopf und auf den Nackenbereich wirken. Und sozusagen ausgehend von dieser Kapsel, also man kann sich das vorstellen wie so ein Kokon, wie so ein Astronaut eben im Raumschiff sitzt, ist man dann eben auf die Idee gekommen, auch derart gestaltete Kindersitze zu entwickeln. Und im Prinzip seit den 1970er Jahren ist das in Schweden gelerntes Wissen. Das bedeutet, dass sozusagen über Elterngenerationen hinweg die Kinder rückwärts fahren. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Zähneputzen. Wir würden ja in Deutschland auch nicht mit unseren Kindern abends diskutieren, warum wir die Zähne putzen. Und wir müssen uns in Deutschland auch nicht anderen Eltern gegenüber rechtfertigen, dass unsere Kinder die Zähne putzen.
Ja, das Thema Astronauten, das nehme ich jetzt wirklich nochmal mit dieser Space-Kugel, was du erzählt hast. Das finde ich sehr spannend, weil bei uns war wirklich jetzt das Thema, ich habe ja gesagt, er ist bis zum 5. Lebensjahr jetzt rückwärts gefahren und dass die anderen Kinder, die wir mal mitgenommen haben vom Kindergarten, den Reboarder kritisiert haben und gesagt haben, in welchem Babysitz sitzt du denn da, weil sie es eben nicht kennen aus ihrem eigenen Alltag. Das ist halt einfach, wie du gesagt hast, in Deutschland nicht so alltäglich. Ja, wir ziehen alle einen Fahrradhelm auf, aber es sitzen halt wenige Kinder im Reboarder.
Ich glaube, es ist einfach noch nicht so gelernt wie vielleicht in den nordischen Ländern, also wie zum Beispiel in Schweden. Und es ist auch total schade, dass dann natürlich so eine Drucksituation entsteht. Also sowohl für die 4- oder 5-jährigen Kinder, die in Anführungsstrichen noch im Reboarder sitzen, oder auch für die Eltern. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt für uns Eltern wäre eben auch, dieses Thema rückwärts oder vorwärts nicht mehr unbedingt als Entwicklungsschritt zu begreifen. Also es ist nicht unbedingt ein Fortschritt, wenn mein Kind dann endlich vorwärts fahren kann, so wie wenn es dann endlich die Nacht durchschläft oder was man da sonst so für Themen hat, sondern dass wir eben als Eltern auch verstehen, super, dass die Kinder so lange rückwärts fahren können wie möglich, dass wir heute diese Option haben.
Du sagst, ich glaube, da ist echt noch ein Umdenken für uns.
Wie du das schon gesagt hast mit den Fahrradhelmen, die werden ja von den Kids heute auch benutzt und es wird auch gar nicht mehr hinterfragt oder belächelt. Und ich kann für mich zumindest sagen, ich habe als Kind keinen Fahrradhelm benutzt und ich kann mich auch nicht erinnern, dass meine Freundinnen oder Freunde Fahrradhelme hatten.
Ines, ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich das ehrlich gesagt voll die wunderbare Traumvorstellung finde, wenn ich jetzt kleinen Kindern erzähle, dass sie rückwärtsgerichtet fahren, weil sie dann wie Astronauten geschützt sind. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das gut ankommt bei Kindern, ehrlich gesagt.
Wir haben da noch Nachholbedarf, das in Deutschland sozusagen noch ein bisschen cooler zu machen.
Mhm. Ich finde, da könnte direkt eine Werbung entstehen für euch, weil ich mir vorstelle, dass das so für kleine Jungs und kleine Mädchen irgendwie eine coole Vorstellung ist. Aber jetzt nochmal ganz kurz Stichwort Crashtest. Der schwedische Plus-Test gilt ja als der härteste weltweit, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Was genau macht ihn denn so besonders im Vergleich zu anderen Tests Und was bedeutet es für euch, wenn der AxKit 1+3 diesen Test bestanden hat? Also klär uns da mal als Nichtwissender auf.
Gern. Ich gehe kurz einen Schritt zurück. Also die ganz normalen Tests, die alle Kindersitze, die auf dem Markt kaufen könnt, bestanden haben müssen, sind diese Zulassungstests. Das sind also diese R129 iSize-Zulassungstests. Wenn ein Kindersitz einen solchen Test nicht besteht, darf er nicht verkauft werden. Mhm. Und nun gibt es darüber hinaus andere Formen, andere Crashtests, die eben härter sind. Zum Beispiel der Test, den Stiftung Warentest gemeinsam mit dem ADAC durchführt. Und so ist es auch zu erklären, dass es manchmal passiert, leider, dass Kindersitze, die zugelassen sind und die auf dem Markt erhältlich sind, trotzdem beim ADAC zum Beispiel durchfallen, weil der ADAC-Test sehr viel härter ist als dieser Zulassungstest.
Aber es gibt ja da so verschiedene Normen, ne? Und wenn Eltern mich jetzt fragen, wenn ich die betreue, was ich jetzt gut finde, die sind dann oft total verunsichert. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen diesem iSize und dem alten ECE R44? Ist ja auch schon mal ein langer Name. Und woran können sich da Familien am besten orientieren, wenn man jetzt wirklich so von 0,0 irgendeine Ahnung hat?
Gute Nachricht ist, dass sich die Eltern darüber eigentlich nicht wirklich Gedanken machen müssen, weil die alte Norm abgelaufen ist und Kindersitze gar nicht mehr erhältlich sind. Das bedeutet nicht, dass sie jetzt unsicher sind. Also viele werden noch Kindersitze haben, die nach der alten Norm zugelassen sind und die sollten sie auch und können sie auch nach wie vor weiter benutzen, bis der Kindersitz sozusagen sein Haltbarkeitsdatum überschritten hat, was unterschiedlich ist nach 8 bis 10, manchmal 15 Jahren.
Steht da irgendwie mit drauf? Also wenn man den jetzt länger hat?
Genau, jeder Kindersitz hat, wir nennen das immer Kindersitzuhr. Das ist so eine Prägung, die man unter dem Bezug oft findet oder also an irgendeiner Stelle am Kindersitz angebracht. Und da kann man entnehmen, wie alt ist der Kindersitz und dann hat man wie so eine Haltbarkeit.
Das geht auch nicht ab, wenn ich den Bezug dreimal gewaschen habe?
Das ist am Sitz selbst.
Das ist ja ganz gut, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, da würde ich mich jetzt dumm und dämlich suchen, weil unter dem Bezug ist ja schon so ein bisschen versteckt. Das ist ja ganz gut an dieser Stelle für Eltern nochmal diesen kleinen Hinweis zu bekommen.
Genau, so kann man immer nachvollziehen, wie alt ist denn mein Kindersitz. Und wenn heute Eltern einen neuen Kindersitz kaufen wollen, dann können sie nur einen nach der R129 zugelassenen Norm kaufen. Und nur sozusagen zum Verständnis, das wird meistens mit iSize gleichgesetzt. Das liegt daran, dass diese neue Norm schrittweise eingeführt wurde seit 2013 und iSize war der erste Schritt, aber nicht der einzige. Das heißt, es gibt auch Sitze auf dem Markt heute nach neuer Zulassung, die nicht iSize sind. iSize sind alle ISOFIX-Sitze. Aber wenn ihr einen gegurteten Sitz kauft, dann ist es kein iSize-Sitz.
Okay.
Aber grundsätzlich würde ich da sagen, bei den Zulassungen brauchen sich Eltern gar keine Gedanken machen. Es gibt heutzutage nur nach der neuen Zulassung zugelassene Sitze. Und die neue Zulassung ist auch sehr viel strenger als die alte. Es ist sozusagen, die Kindersitze sind heutzutage sicherer als noch in den 80er oder 90er Jahren.
Das hoffe ich doch mal sehr. Das ist ja schön zu hören, dass sich da auch ein bisschen was tut und uns die Kleinen einfach wichtig sind und diese Tests eben auch sehr streng sind.
Genau, und die wichtigste Veränderung, gerade auch aus sozusagen schwedischer Sicht, ist das mit der neuen Zulassung. Das wissen, glaube ich, auch nicht alle Eltern bisher in Deutschland, dass es jetzt wirklich verpflichtend ist, dass Kinder mindestens bis sie 15 Monate alt sind rückwärts fahren. Das war früher auch nicht so. Und wie gesagt, das ist die europäische Zulassungsnorm und die reicht den Schweden aber nicht. Und deshalb gibt es diesen Plus-Test. Der Plus-Test ist in den 2010er Jahren entwickelt und eingeführt worden. Und hier geht es darum, dass bei diesem Test werden die Kräfte gemessen, die auf den Nacken des Kindes wirken im Falle eines Frontalcrashs. Diese Werte werden bei den normalen europäischen Zulassungstests gar nicht erhoben. Und deshalb heißt es eben auch, das ist der strengste Test und der schwerst zu bestehende Test, weil hier mit einer relativ hohen Geschwindigkeit auf einem relativ kurzen Bremsweg sozusagen die Kindersitze gecrashed werden. Und die Dummies, die dafür verwendet werden, die haben sehr empfindliche Sensoren im Nackenbereich. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, du bestehst den Test oder du bestehst den Test nicht.
Ich finde es ehrlich gesagt voll die gruselige Vorstellung, aber als Mutter würde es mir schon ein gutes Gefühl geben, weil das ist ja letztendlich so ein Wert, der einfach zählt. Ne? Wenn es zu so einem Aufprallunfall kommt, dann will ich ja als Mutter wissen, was hält dieses Ding aus? Ne?
Genau, die Schweden glauben eben, dass nach der europäischen Norm die Werte, die auf den Nacken wirken können, zu stark vernachlässigt werden. Deshalb gibt es diesen Plus-Test, um Eltern eben eine zusätzliche Möglichkeit der Entscheidungsfindung zu geben. Und weil ihr gefragt habt, was bedeutet das für uns, dass der AxKit One diesen Test bestanden hat, es gäbe den AxKit One nicht ohne den Plus-Test. Wir haben nur Reboarder, die den Plus-Test bestehen. Ansonsten bringen wir sie nicht auf den Markt.
Wenn du sagst, das sind enorm, also die enorme Kräfte, klar, aber eine hohen Geschwindigkeit, hast du da irgendeinen Wert? Also in diesem Plus-Test ungefähr, also ich meine, hohe Geschwindigkeit gehe ich jetzt mal nicht aus 30 km/h.
Ja, das wird mit 56 km/h wird da gecrashed, aber man muss da vorsichtig sein und verstehen, dass die Frage, wie stark der Puls tatsächlich, also die Kräfte, die wirken im Moment des Aufpralls, das hängt eben nicht nur von der Geschwindigkeit ab, sondern auch von den Bremswegen. Also das ist immer ein Zusammenspiel. Aber die, man kann sagen, dass der Puls, mit dem da getestet wird, der ist sehr viel höher als bei den normalen Zulassungsnormen.
Super, total interessant, dass du uns da nochmal abgeholt hast. Und ich habe sogar gehört, und, dass, ja?
Entschuldige, sozusagen nur um das... Also wenn Eltern sich fragen, worauf sollte ich achten beim Kauf eines Kindersitzes, wie gesagt, von den Normen nicht verwirren lassen, weil man kann nur einen nach europäischer Norm zugelassenen Kindersitz kaufen. Und dann ist eben immer die Frage, welche zusätzlichen Tests oder Werte sind für mich interessant. Der ADAC-Test ist auf jeden Fall ein sehr guter Indikator, weil er eben, wie gesagt, schon über die normalen Zulassungen hinausgeht. Aber wenn es eben um die Frage geht, was ist eigentlich mit der Nackenbelastung, gerade bei Kleinkindern, dann ist der schwedische Plus-Test nochmal sehr viel härter, weil der eben auch keinen sozusagen Mix von verschiedenen Ergebnissen angibt in der Benotung, sondern entweder man hat bestanden oder nicht. Und deshalb hat auch noch kein vorwärtsgerichteter Kindersitz diesen Plus-Test jemals bestanden.
Ja, macht Sinn.
Geht nicht, sozusagen.
Ja. Klar. Und das kann ich als Konsumentin dann einfach, also ihr werbt natürlich auch damit, würde wahrscheinlich jeder andere Hersteller auch. Das heißt, ich kann das ganz einfach auch nachschauen, bevor ich mir einen Kindersitz kaufe.
Genau, der Plus-Test wird durchgeführt vom WTI in Schweden und man kann entweder, also jeder Kindersitzhersteller, der Plus getestete Kindersitze hat, stellt auch natürlich sicher, dass die Konsumentinnen und Konsumenten davon erfahren. Aber ansonsten könnte man auch auf der Webseite des WTI sich einfach informieren, welche Sitze diesen Test bestanden haben.
Können wir vielleicht nochmal in die Shownotes unten reinpacken, wenn du uns den Link zur Verfügung stellst, wäre das super. Dann haben wir hier für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal einen kleinen Zusatz. Ich habe übrigens auch gehört, dass AxKit sogar von einem großen deutschen Autohersteller empfohlen wird. Und ich wusste das gar nicht, dass Autohersteller auch Kindersitze empfehlen. Also es war mir nicht bekannt, aber vielleicht habe ich da auch nicht so genau nachgeguckt. Und vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, wie ist es denn? Testen die Hersteller dann selber auch Baby- und Kindersitze, also Babyschalen und Kindersitze für die Autoentwicklung oder wie läuft das ab?
Ja, das tun sie. Also es ist insgesamt so, dass Kindersitzhersteller und Fahrzeughersteller auf jeden Fall auch eng zusammenarbeiten, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und für die Fahrzeughersteller ist das sozusagen der Bereich der passiven Sicherheit. Sie versuchen also zu schauen, dass in dem Moment, in dem ein Unfall geschieht und man das nicht mehr verhindern kann, sonst wäre es aktive Sicherheit, versuchen sie eben zu schauen, den Schaden dann für die sich im Auto befindlichen Menschen so gering wie möglich zu halten. Und hier ist eben auch die Kindersicherheit ein wichtiges Thema. Und es gibt für die Fahrzeughersteller genauso Verbrauchertests, die sozusagen härter sind als die normalen, wenn man so will, Zulassungstests, so wie für Kindersitzhersteller auch. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von den NCAP-Bewertungen, die ja heute für Fahrzeughersteller auch sehr relevant sind. Das sind Verbrauchertests, die da gibt es verschiedene für Europa, für China, für Korea und so weiter. Und hier versuchen die Fahrzeughersteller eben nach sehr viel härteren Regularien als bei normalen Zulassungen für die Autos eben besonders gut abzuschneiden, um dann eben den möglichen Käuferinnen und Käufern das Gefühl oder sie versichern zu können, dass diese Autos eben besonders sicher sind. Und das tut auch BMW. Und man darf das nicht falsch verstehen. Es gab hier keine Zusammenarbeit zwischen BMW und uns, sondern BMW hat über 40 verschiedene rückwärtsgerichtete Kindersitze, die weltweit erhältlich sind, testet, um rauszufinden, welcher Kindersitz in ihrer Fahrzeugumgebung für sie der sicherste Kindersitz ist. Der Unterschied dann zu solchen Tests, wie sie zum Beispiel BMW durchführt, im Vergleich zum Plus-Test oder zu Zulassungstests oder auch zum ADAC-Test, ist, dass hier die Tests in der Fahrzeugkarosserie stattfinden. Das heißt, der Kindersitz wird nicht nur auf so einem einfachen Schlitten gequetscht, wenn ihr online schaut, also man sieht diese Videos ja überall, wie das aussieht, sondern BMW crasht in München unter anderem Kindersitze und so eben auch den Axkit One in deren Fahrzeug. Das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen, die so ein Auto von sich aus schon mitbringt, hiermit einbezogen werden können in den Crash.
Das ist ja eine sehr realistische Situation dann wahrscheinlich auch ist, ne? Als in so einem Studio, wo das getestet wird.
Das muss man sich sowieso immer klar machen, wenn wir über solche Tests sprechen, dass natürlich die Frage, wie ein Kindersitz bei einem solchen Szenario abschneidet, schon auch immer davon abhängt, wie der Test aufgebaut ist. Und was BMW gemacht hat, ist, die empfehlen den Axkit One, weil sie wissen, dass das in ihrer Fahrzeugumgebung der mit Abstand sicherste Kindersitz ist. Und wenn sie sozusagen diese Empfehlung aussprechen und das nachweisen können, dann steigt ihre eigene NCAP-Bewertung.
Interessant, interessant, okay.
Total interessant, was du da für Insights reingebracht hast. Und wir haben ja jetzt sehr viel schon über Reboarder gesprochen, über welche Kräfte da wirken, über verschiedenste Tests und auch, wie gesagt, wie Automarken testen. Aber um hier wirklich alle Eltern abzuholen, also alle, die uns zuhören und die vielleicht jetzt gerade in einer Situation sind und ein Kind haben oder einen Kindersitz haben, eine Autoschale, die nach vorne gerichtet ist oder vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, ne? Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über einen Kindersitz, der rückwärts gerichtet ist, weil vielleicht das Auto zu klein ist oder ja auch das passende Budget vielleicht nicht da ist. Würde mich jetzt wirklich oder uns hier nochmal interessieren, auf was sollten Eltern denn hier auf jeden Fall achten, wenn sie einen vorwärts gerichteten Kindersitz nutzen?
Über welches Alter sprechen wir da?
Sagen wir, du hast ja gesagt, ab bis 15 Monate ist mittlerweile Pflicht, sagen wir mal zwei.
Das ist ganz spannend, weil wir sozusagen in der Range hätten wir als Axkit gar keinen Kindersitz, der vorwärts gerichtet ist. Also grundsätzlich, was die Platzfrage betrifft. Natürlich ist es sozusagen einfacher, Kindersitze, gerade auch vielleicht etwas größere Kindersitze im Auto einzubauen, wenn umso größer das Auto ist, umso komfortabler ist es. Das ist ganz klar. Was man immer bedenken sollte, wenn man einen vorwärtsgerichteten Kindersitz einbaut, grundsätzlich, dass eigentlich, wenn man sicher gehen möchte und verhindern möchte, dass das Kind im Unfallfall zu Schaden kommt, man diese, wir nennen das Survival Gap, beachten sollte. Das bedeutet, man braucht eigentlich 55 Zentimeter von der Nasenspitze des Kindes, wenn es im Auto sitzt, bis zum Vordersitz. Weil ja ansonsten nicht gewährleistet ist, dass im Falle eines Crashs das Kind wird ja nach vorne fliegen, ist gar nicht zu verhindern, aber dass möglichst der Vordersitz nicht direkt der Nasenspitze des Kindes begegnet.
Ich sehe jetzt schon diverse Eltern mit dem Lineal im Auto stehen.
Es bedeutet also im Prinzip, wenn man es genau nimmt, braucht ein Reboarder gar nicht mehr Platz als ein vorwärtsgerichteter Kindersitz. Der Reboarder gibt einem das nur deutlicher zu verstehen, weil er eben unter Umständen tatsächlich mehr Platz braucht. Mhm. Also das wäre das Erste, was ich dazu sagen würde. Und ansonsten, also ein zweijähriges Kind vorwärts zu drehen, ist wirklich keine gute Idee. Wenn man sich überlegt, dass die europäische Norm vorschreibt 15 Monate, dann tun sie das ja, weil sie wissen, und bei Babyschalen ist es ja nichts anderes, man weiß ja, dass der Kopf eines Kindes und der Nackenbereich und die Wirbelsäule, also eines neugeborenen Kindes, wahnsinnig empfindlich ist. Ihr habt ja vorhin auch schon beschrieben, warum das so ist. Und das ist ja nicht in dem Moment, in dem das Kind 15 Monate alt ist, auf einmal nicht mehr gegeben. Sondern wenn man sich überlegt, das Kind wird geboren und 25% seines Körpergewichts ist der Kopf und bei Erwachsenen sind es nur 6%. Das dauert ja sehr, sehr lange, bis sozusagen das ausgeglichen ist. Insofern würde ich immer empfehlen, wirklich so lange wie möglich rückwärts zu fahren, eben um so lange wie möglich diesen empfindlichen Bereich zu schützen. Und dann irgendwann, wenn es aus welchen Gründen auch immer nicht mehr geht oder man eben gerne dann vorwärts gerichtet fahren möchte oder das Kind fahren lassen möchte, dann sollte man, also zumindest sollte man sicherstellen, dass das Kind körperlich und auch geistig reif genug ist, um in einem solchen vorwärts gerichteten Kindersitz zu sitzen. Weil ihr euch ja auch klar machen müsst, wenn ihr dann in so einem Folgesitz seid, wo dann die Sicherung nachher nur noch der Fahrzeuggurt ist und ihr habt ein Kind, was noch gar nicht vernünftig in diesem Sitz sitzen kann, viel rumhampelt, sich permanent zur Seite legt, also auch gar nicht die körperlichen und die geistigen Voraussetzungen mitbringt, um wirklich in diesem Kindersitz zu sitzen, dann kann es eben sehr gefährlich sein.
Ich habe nur gedacht, was heißt das so ganz konkret, dass im Prinzip Kinder einfach richtig stabil gut sitzen müssen können und vielleicht auch eine gewisse Mittelkörperspannung, also Grundspannung aufbringen müssen.
Genau. Und dann, was wir jetzt als AxKit dieses Jahr ganz neu auf den Markt gebracht haben, ist eine aus unserer Sicht die möglichst sicherste Option für dann einen Vollgesitz. Wir sind jetzt sozusagen in diesem Bereich ganz neu unterwegs. Das ist der AxKit Up, den wir jetzt im Sommer gelauncht haben. Das ist ein Vollgesitz, der hier wieder laut EU-Zulassungsnorm von 100 bis 150 Zentimeter zugelassen ist. Das ist also ein wahnsinnig großer Bereich. Und wir als AxKit sagen eben, wenn man sich vorstellt, dass wir hier über einen Sitz sprechen, der eben potenziell 3-, 3,5-, 4-jährige Kinder genauso gut schützen soll wie 10-, 11- oder 12-jährige, dann kann man sich ja vorstellen, dass das problematisch sein könnte, gerade wenn es um die Frage geht, wie verläuft der Fahrzeuggurt über den Körper des Kindes. Und deshalb hat der AxKit Up das Height-Control-System, was uns ermöglicht, und das ist eben ganz neu, innovativ und erstmals auf dem Markt, dass die Sitzfläche, auf der das Kind sitzt, in verschiedenen Stufen, 3 insgesamt, hoch oder runter gefahren werden kann, so dass man auf diese Weise ermöglichen kann, dass eben auch das 4- oder 5-jährige Kind, wenn es denn dann der Wunsch der Eltern ist, dass das Kind vorwärts fährt, zumindest so angehoben ist, dass der Fahrzeuggurt vernünftig über den Körper läuft. Das heißt, dass der nicht zu nah am Hals ist oder dass er auch über den Bauchraum vernünftig läuft und dass das Kind vor allem in eine Position gebracht wird, weil wenn wir über Sicherheitsfeatures in Autos nachdenken, ja, die alte Gurke hat die vielleicht noch nicht alle, die ihr vorhin erwähnt habt, aber die neuen Autos, da müsst ihr euch ja immer klar machen, diese Sicherheitsfeature sind für erwachsene Männer ausgelegt. Mhm. Das heißt, ihr müsst auch das 3-, 4-, 5-jährige Kind erstmal buchstäblich in eine Position bringen, dass es von diesen Features, Seitenairbags und was es alles gibt, profitieren kann.
Ich merke hier total, dass ihr euch richtig Gedanken gemacht habt. Also auch wahrscheinlich nicht so einfach, wenn ihr für Reboarder steht, ein Folgemodell auf den Markt gebracht habt. Ich würde noch mal ganz kurz, weil ich diese Situation so nachempfinden kann und ich mich noch an diesen Schmerz zurückerinnern kann. Und ich weiß, wir hatten ein Modell damals und wie gesagt, uns liegt es wirklich am Herzen, dass wir hier alle abholen, weil das könnte wirklich jetzt die ein oder andere Hörerin, Hörer am sein, der eben eine vorwärts gerichtet oder eben ein Modell hat, was man so 360 Grad drehen kann. Ne? Und ich kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wie alt mein Sohn war, aber ich weiß, dass es Situationen gab, wo wir das 15. Mal angehalten waren auf einer Strecke von einer halben Stunde und meine Nerven auch irgendwann am Ende waren. Und in diesem Moment, du dir dann wirklich überlegst, drehst du ihn nicht nach vorne und die Möglichkeit hast du ja, weil du diesen seitlichen, ne? Das fand ich auch sehr praktisch, dass man seitlich drehen konnte, um das Kind eben reinzusetzen. Und da frage ich mich einfach, und da ist ja nicht der Sitzgurt so seitlich, wie du beschrieben hast, sondern da sind die ja wirklich noch mit diesem Doppelsitz.
Mit diesem Fünf-Punkt-Gurt, genau.
Genau, Fünf-Punkt-Gurt, genau. Du hast das Fachvokabular. Und sag doch mal, warum Eltern da wirklich, wirklich davon Abstand nehmen sollten, auch in so kurzen Situationen den Sitz eben nicht da nach vorne zu drehen, dass wir da nochmal kurz drauf eingehen. Ihr habt das ja auch bewusst wahrscheinlich bei dem AxKit One, über den wir gleich im Detail nochmal sprechen wollen, nicht gewählt, dass man da den Sitz eben nach vorne drehen kann.
Ja, also grundsätzlich würde ich immer sagen, dass es auf jeden Fall ein Problem ist, wenn sozusagen im Auto Stress ist. Also wenn die Eltern gestresst sind, weil die Kinder weinen, weil die Kinder unglücklich sind, dann ist das eine sehr ungute Situation und die sollte man möglichst vermeiden. Wir bekommen zum Beispiel auch oft die Frage, wo im Fahrzeug ist der sicherste Sitz für mein Kind? Und statistisch ist das auf der Rückbank, definitiv. Aber es gibt viele Eltern, die eben sagen, wenn mein Kind da hinten auf der Rückbank sitzt, dann habe ich nicht den Kontakt, den ich vielleicht brauche. Ich würde das Kind lieber auf den Beifahrersitz transportieren. Und dagegen ist, wenn der Airbag ausgeschaltet ist, das ist wichtig, vor allem bei Reboardern, dass der Airbag deaktiviert ist, dagegen ist auch nichts zu sagen. Wir versuchen dann immer, die Eltern zu beruhigen und zu sagen, wenn es für euch als Familie besser funktioniert, dass dein Kind auf dem Beifahrer sitzt, dann ist dagegen, also und du dadurch weniger gestresst bist, ist es auf jeden Fall sicherer für alle Beteiligten. Insofern glaube ich auch, es ist gut, hier nicht zu dogmatisch zu sein. Wir als AxKit, wir haben auch einen drehbaren Reboarder im Sortiment, weil natürlich, gerade wenn die Kinder ganz, ganz klein sind und noch nicht alleine in den Kindersitz klettern können, ist es wahnsinnig komfortabel für die Eltern, wenn man den Sitz zu sich drehen kann und auch viel rückenfreundlicher, um das Kind dann in den Sitz zu befördern. Unser Spin-Kit ist allerdings ganz bewusst nicht 360 Grad drehbar. Er hätte sonst auch keinen Plus-Test. Die Tatsache, dass er nur 180 Grad drehbar zum Ein- und Aussteigen gedacht ist, ermöglicht es, dass er trotzdem den Plus-Test haben kann.
Es ist ja schon mal komfortabler als früher, ne? Also muss man schon sagen, dass man heutzutage als Eltern ja wirklich ein bisschen verwöhnt wird von der Industrie, dass man sich da nicht so verdrehen muss. Ines, ich habe aber noch mal eine Frage, die mir so als Mutter und als Hebamme ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf geht, weil jetzt habt ihr dieses wunderbare Supermodell und man denkt sich, wow, mega, jetzt habe ich alles abgedeckt. Aber wie ist denn das, so wie bei den meisten Eltern, wenn jetzt, weiß ich nicht, nach 2, 4, 5 Jahren das nächste Kind nachkommt, dann kann ich ja eigentlich gar nicht den Sitz, den ich jetzt gekauft habe, der ja bis zum 7. Lebensjahr tatsächlich angepasst ist, kann ich ja eigentlich gar nicht für das Geschwisterkind benutzen, weil er eben so lange hält. Also das ist natürlich ein Vorteil, aber gleichzeitig natürlich auch ein Nachteil, weil ich jetzt als Elternpaar eigentlich ja einen zweiten kaufen muss für mein zweites oder dann vielleicht sogar mein drittes Kind. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen würdest?
Also das lösen Eltern ganz unterschiedlich. Es gibt viele Eltern, die bei uns eben dann auch direkt zwei Reboarder bestellen oder eben den zweiten nachbestellen, weil sie finden, wenn das Geschwisterchen, manchmal kommt es ja auch schneller, als man es vielleicht geplant hat.
Ja, absolut.
Wenn man dann das Geschwisterchen hat, es gibt dann viele Eltern, die sagen, mein älteres Kind ist mir noch zu jung, um auf einen anderen Sitz zu wechseln. Dann werden eben zwei Reboarder angeschafft. Aber grundsätzlich, und es ist vielleicht auch ein Missverständnis, was Kindersitze insgesamt betrifft, die Frage, bis zu welcher Größe die zugelassen sind. Also die drehbaren Reboarder, von denen wir sprachen, die 360-Grad-Drehbaren, die sind ja meistens bis 105 Zentimeter zugelassen. Und unser Axkit One jetzt zum Beispiel, also als sogenannter langnutzbarer Reboarder, für bis 125 Zentimeter.
Das ist echt eine ganz schön lange Zeit, ne?
Genau. Das bedeutet aber nicht notwendigerweise, und das ist auch in Schweden nicht der Fall, dass die Kinder alle bis zur Einschulung wirklich rückwärts fahren müssen. Also wir haben dann in Deutschland die Tendenz, das dann sehr dogmatisch zu sehen. Ich glaube, wenn wir dazu kommen würden, dass wir ganz viele 2-, 3-, 4-jährige Kinder länger rückwärts fahren lassen würden und dann fahren die eben dann irgendwann vorwärts, da hätten wir schon viel gekonnt. Was wir in Deutschland aktuell erleben, ist, dass wir ganz viele Eltern haben, die noch gar nicht mit dem Thema in Berührung gekommen sind oder wo die Kinder dann eben wirklich mit der Zuckertüte zur Einschulung noch rückwärts fahren.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr nachhaltig und auch ressourcenschonend. Das kann man hier auf jeden Fall auf die Plusseite mitstellen. Und ja, bis 7 Jahre, also meine kleinere Tochter ist jetzt auch 7. Ich weiß nicht, ob die noch rückwärts fahren würde, ne? Also ob die das noch gut findet. Da muss man dann vielleicht individuell schauen, wie groß ist das Kind, wie ist das Kind so drauf. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Faktor in der Rechnung, wenn ich jetzt Eltern berate als Hebamme, wo man dann einfach rechnen muss. Dann hat man auf einmal 2 von diesen Sitzen und ja, es ist auf jeden Fall natürlich irgendwie was fürs Leben, ne? Wenn der einen 7 Jahre lang begleitet, das ist schon eine lange, lange Zeit.
Also wir haben auch viele Eltern, wo dann die älteren Geschwister vielleicht 5 Jahre alt sind, wo man, also zu dem Zeitpunkt, wo das kleinere Geschwisterkind dann aus der Babyschale rauswachsen würde und dann wird eben die Entscheidung getroffen, okay, das zweite Kind geht jetzt in den Reboarder und dann gibt es, man muss sich halt einfach nur klar machen bei diesen drehbaren Reboardern, weil was wir ja heutzutage haben, ist, dass ganz viele Menschen in Deutschland wissen, dass Rückwärtsfahren sicherer ist. Das ist ja eigentlich schon ganz breit in den Köpfen angekommen. Und dann werden diese 360-Grad-drehbaren Reboarder angeschafft mit dem Gedanken, die sind bis 105 Zentimeter zugelassen und dem Wunsch, so lange wie möglich rückwärts zu fahren. Und man denkt sich dann so, wenn man so ein kleines Baby hat, macht man sich auch nicht klar, wie schnell die groß werden. Und man hat dann die Vorstellung, also bis 3, vielleicht 4 Jahre fährt dann mein Kind rückwärts. Und dann stellt man aber sehr schnell fest, sehr früh tatsächlich, dass der Sitz zwar theoretisch zugelassen ist, so lange, aber eben gar nicht die Beinfreiheit gibt. Das heißt, die Kinder werden ganz oft vorwärts gedreht, gar nicht, weil die Eltern das ursprünglich so wollten, sondern weil es einfach keine Beinfreiheit mehr gibt. Das ist ja auch der große Unterschied zum One, der ist eben nicht drehbar, weil der auf diesen Schienen steht und da aber eben die Möglichkeit gibt, 30 Zentimeter Beinfreiheit, sodass eben auch sehr viel größere Kinder noch sehr bequem rückwärts fahren können.
Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Daran hatte ich jetzt zum Beispiel gerade gar nicht gedacht. Aber ja, die wachsen so schnell und natürlich wachsen auch die Beine. Ist natürlich eine wichtige Sache in der Rechnung per se. Aber Ines, jetzt mal so Hand aufs Herz, ne? Hört sich alles wunderbar an, aber was kostet denn euer Schätzchen? Das würde ich jetzt schon gerne mal wissen, weil als Elternpaar gibt man ja wahnsinnig viel Geld für alles Mögliche aus. Und ich spare, weil ich ja den Sitz so lange nutzen kann. Aber als Hebamme fällt mir auch ein, dass ich den Sitz ja nicht eben fürs Geschwisterkind verwenden kann. Also deshalb ja durchaus dann erneute Kosten auf mich zukommen. Was kostet dieses Schätzchen? Los, hau raus.
Also ihr habt euch ja bei Hebammentesten für das teuerste Modell, was wir im Angebot haben, entschieden.
Gott, sag, was kostet es?
Der AxKit One kostet 799,90 €. Wenn ihr den AxKit One Plus haben wollt, das Plus steht für die extra Neugeboreneneinlage, sodass der Sitz dann ab Geburt nicht erst ab 61 cm Körpergröße nutzbar ist, dann liegt der Sitz bei 849,90 €. Und damit habt ihr dann sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket. Wir haben aber auch sehr viel günstigere Sitze im Sortiment, die, und das ist mir wichtig zu sagen, dann deshalb nicht weniger sicher sind. Mhm. Alle AxKit-Kindersitze sind sehr, sehr sicher. Aber das, was den One eben so teuer macht, sind die ganzen extra Feature, die eben das Handling und den alltäglichen Komfort erhöhen im Vergleich zu anderen Kindersitzen.
Also wenig Geld ist es jetzt nicht, muss man an dieser Stelle sagen. Andererseits kosten Kinderwagen auch schon irgendwie super viel Geld. Und ich muss dir sagen, also ich habe ja so viel Dödelkram im Wochenbett geschenkt bekommen und all mögliche Spieluhren. Ich hatte irgendwann 10 Spieluhren. Vielleicht ist es wahrscheinlich schlau zu sagen, hey, wir entscheiden uns direkt für so ein Modell. Sendet uns einfach Geld, da freuen wir uns, damit man dann eben vielleicht eine finanzielle Erleichterung hat, weil das sind natürlich große Anschaffungen, die sich aber eben auch lohnen, ne? Wenn man dann so lange was davon hat und wie gesagt, die Bezüge ja auch waschbar sind und so weiter, dass man, wenn man dann so Krümelmonster da hinten sitzen hat, dann das eben auch fresh halten kann. Aber ja, es ist gut, dass du das hier mal auf den Tisch legst, das ist ja auch was, was man als Elternpaar so ein bisschen kalkulieren muss.
Ich glaube, wir haben das Problem gegenüber den Kinderwegen, dass Kindersitze nicht als Lifestyle-Produkt begriffen werden. Und deshalb stimmt, ist es dann ja ein bisschen schwieriger. Es ist eben ein Sicherheitsartikel.
Es ist ein Sicherheitsartikel, obwohl ich Kinderwagen auch wichtig finde, so für das Vorankommen im Alltag. Aber ja, also wer ein Auto hat, muss eben auch sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und ich finde es ja toll, dass es diese Entwicklung mittlerweile gibt und wir wirklich jetzt nicht nur die Styroporschale da hinten haben, die wirklich so das Allernötigste hält. Von daher, ich finde das Produkt auf jeden Fall sehr gut, aber es ist natürlich auch gesalzen. Zu Recht, weil ihr müsst es ja auch eben umsetzen.
Andererseits muss man nicht 2 Kindersitze dann kaufen, ne? Wenn du erst eine Babyschale hast und dann den Folgesitz, dann hättest du auch wieder 2. Also kann man dann, ich habe jetzt auch keine Preise im Kopf, was welcher Kindersitz und welches Modell kostet, ne? Da bist du wahrscheinlich eher die Expertin. Ihr habt ja eben schon ein bisschen über das Thema Komfort gesprochen. Und auch eben über das Thema Beinfreiheit, ne? Dass der AxKit One hier auf Schienen steht. Erzähl doch mal, kriegt ihr da Feedback? Was ist denn der Komfort oder wie ist denn euer Sitz gemacht für längere Fahrten? Also gerade, ne, auch Autobahn oder auch an heißen Tagen, weil da erinnere ich mich auch gerade, als mein Sohn größer wurde, als er das Autofahren vielleicht, sagen wir nicht, lieben gelernt, er liebt es immer noch nicht, aber wie er immer protestiert hat, auf diesem Pro kann ich nicht länger sitzen, ich muss aussteigen, weil ja, wenn man irgendwie 5, 6 oder manche fahren ja sogar noch weiter, irgendwie 12 Stunden irgendwo in den Urlaub hin. Erzähl doch mal da.
Also bei dem, wir sagen jetzt immer AxKit One, aktuell sprechen wir über den AxKit One 3. Das ist sozusagen jetzt die dritte Edition. Wir haben den 2020 gelauncht. Das war, und das Ziel ist, einen Kindersitz auf den Markt zu bringen, der eben einerseits so sicher wie möglich ist, aber eben andererseits auch so komfortabel wie möglich, weil uns natürlich klar ist, dass wenn die Kindersitze von den Eltern als nicht besonders komfortabel im alltäglichen Handling begriffen werden, dann werden sie nicht genutzt und dann können sie so sicher sein, wie sie wollen. Und deshalb bringt der AxKit One eben ganz viele, wenn man so will, Komfort-Features mit, die eben das alltägliche Handling sehr einfach machen. Und das erste und auch offensichtlichste ist, beziehungsweise nicht offensichtlichste, aber spürbarste ist, wenn man den AxKit One in die Hand nimmt. Der wiegt nämlich unter 10 Kilo und das hört sich viel an, ist aber im Bereich der Kindersitze für dieses Alter ein Leichtgewicht. Was sozusagen, dadurch wird der der Einbau schon natürlich sehr viel einfacher, weil der Sitz nicht so schwer ist. Und der Gedanke ist vor allem auch heutzutage, viele Eltern in großen Städten, die arbeiten mit Carsharing oder anderen Modellen, brauchen also einen Sitz, den sie sehr leicht, buchstäblich sehr leicht von Auto zu Auto transportieren können.
Du sagst jetzt unter 10 Kilo. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Kind noch 3 bis 5 Kilo oder mehr wiegt, dann stelle ich mir das schwierig vor, wenn ich dann so eine große Tüte habe mit einem 10-Kilo-Sitz. Was wiegen denn andere Modelle? Also das hört sich jetzt für mich ehrlich gesagt sehr viel an.
Also das ist ganz unterschiedlich, aber das geht hoch bis weit über 15 Kilo. Der One war ja auch der erste Sitz, der überhaupt in dem Segment bis 23 Kilo Körpergewicht des Kindes zugelassen ist. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Isofix-Konnektoren, die in Autos sind, das ist ja genau vorgeschrieben, wie viel Gewicht die tragen können. Und wenn man jetzt, das heißt, du hast immer sozusagen das Gewicht des Kindersitzes plus das Gewicht des Kindes noch, was dann, und bei 33 Kilo ist Schluss. Und deshalb ist es beim One so, also dass bis auf jede einzelne Schraube wir genau geschaut haben, welches Material wir wirklich benutzen, welche Schrauben wir wo hinsetzen, damit der wirklich unter 10 Kilo bleiben kann. Also das macht den One sehr besonders. Und er ist, wie gesagt, sehr leicht einzubauen. Also ich kann garantieren, dass auch Eltern, die technisch nicht so besonders versiert sind oder eher zwei linke Hände haben, wie ich zum Beispiel,
fühle ich mich auch dazu,
den Sitz definitiv unter 30 Sekunden im Auto installieren können. Der hat so eine 6-Schritte-Anleitung, die auch an dem Sitz selbst montiert ist. Und es ist wirklich wahnsinnig einfach, den Sitz schnell und eben auch sicher. Das ist ja auch wichtig. Es ist ja nicht nur wichtig, dass man ihn einfach montieren kann, sondern dass man das auch sichergestellt ist, dass er bei jeder Montage sicher im Auto installiert ist.
Ines, und wenn ich jetzt so ein kleines Baby habe, was im Sitz eingeschlafen ist, kann ich dann das auch rausnehmen in so einer Tragetasche, ohne dass es aufwacht, bevor ich im Haus bin?
Gibt es so? Nein, das kannst du nicht. Dafür bräuchtest du tatsächlich eine Babyschale. Also das ist eben der Reiz einer Babyschale. Und das ist auch der Grund, warum eben auch viele sagen, ich möchte gerne die Babyschale haben. Und eben um genau diese Option, die du gerade beschreibst, wo dann eben die Kinder erst später, also ab 61 Zentimeter, dann in den One ohne Plus wechseln.
Okay.
Und zu der Schiebesitztechnologie, die ihr vorhin angesprochen habt, die ist tatsächlich sehr besonders. Die ist auch patentiert. Und worum es hier geht, ist, dass der Sitz, der steht, wie gesagt, auf 2 so Schienen und man kann den dann hinten im Prinzip mit einer Hand, also auch wenn man vielleicht vorne sitzt, könnte man nach hinten greifen und mit einer Hand so einen Hebel bewegen und dann kann man den Sitz auf diesen Schienen sliden lassen. Das hat den Vorteil, dass man, wenn man zum Beispiel auch Kinder mit unterschiedlicher Körpergröße transportiert, an einem Tag beispielsweise, dass man eben sehr leicht die Beinfreiheit für das Kind justieren kann.
Das wäre praktisch, ja. Und ich habe gelesen, ihr habt noch eine Easy-Climb-Funktion für das selbstständige Einsteigen. Das dann eher für die älteren Kinder.
Der Axkit One hat an den Seiten 2 Griffe, der den Kindern die Möglichkeit gibt, sie sollen ja länger rückwärts fahren, also auch in einem Alter, wo sie schon selbstständig laufen und auch in so einen Sitz klettern können. Das heißt, die Kinder können ganz einfach sich an diesem Griff festhalten, in den Sitz klettern, werden dann von den Eltern angeschnallt und dann geht's los.
Sehr schön. Dann lasst uns doch mal über den Test sprechen, denn wir haben ja, wie du schon gesagt hast, euer teuerstes Modell unter die Lupe genommen, beziehungsweise nicht wir, sondern hebammtest.de und unsere 20 Hebammen haben den im Alltag getestet und die Kinder, die jetzt dort getestet haben, waren zwischen 0 und 4 Jahren und bewertet wurde der Kindersitz mit einer großartigen Gesamtnote von 1,8. Und hier besonders positiv hervorgehoben wurden die Sleepwell-Technologie, das geringe Gewicht, was du schon angesprochen hast, des Sitzes, sowie die einfache und schnelle Montage unter 30 Sekunden. Und natürlich, und dafür lieben wir unsere Hebammen, gab es auch wieder Optimierungsvorschläge und das ist für euch als Unternehmen ja auch immer sehr wertvoll, zum Beispiel zur Polsterung, aber auch zum fehlenden Platz bei kleineren Autos oder eben einer fehlenden, in Anführungsstrichen fehlenden Drehfunktion für kleine Kinder. Ja, habt ihr das Feedback aus dem Test auch bekommen? Und eins war zum Beispiel, passt nicht in mein Auto, ich müsste den Vordersitz hier ausbauen. Und was sollten hier Eltern denn vor dem Kauf beachten, wenn der Sitz zum Beispiel in ein kleineres Auto oder einen Kleinwagen reinpassen sollte?
Also es stimmt, wenn man den Axkit One benutzen möchte für ein Kind, was zum Beispiel schon 5 Jahre alt ist und entsprechend viel Beinfreiheit benötigt Und dann hat man vielleicht noch eine Fahrerin oder einen Beifahrer, die sehr groß sind, die also vorn auch sehr viel Platz benötigen. Dann kann es in einem kleinen Auto sehr eng werden. Man muss also schon vorher schauen, was sind meine Gegebenheiten in meinem Fahrzeug, wie groß ist mein Kind, wie viel Platz brauche ich. Wir haben ja auch, wenn man auf unserer Webseite schaut und sich darüber informieren möchte, welche Kindersitze sind für mich interessant oder nicht, haben wir auch eine sozusagen eine Passgarantie, bei der wir den Eltern insofern Hilfestellung geben, dass wir ihnen aufzeigen, dieser Kindersitz ist in deinem Auto installierbar, weil es eben ISOFIX hat oder nicht oder es ist erlaubt.
Würde denn der Kindersitz in ein Smart passen?
Und darauf würde ich gerade hinaus. Ja, nur die Frage ist dann eben, wie viel Platz ist dann noch? Also das muss man dann tatsächlich, das sagen wir auch immer dazu, das muss man dann tatsächlich individuell schauen. Also wenn man ein sehr kleines Auto hat und man braucht selber viel Beinfreiheit, dann kann es eng werden. Und der One, weil der eben auf diesen Schienen steht, wie ich das schon beschrieben habe, ist der aktuell leider nicht drehbar. Also das eine schließt das andere sozusagen aus.
Dürfte ich dann den Sitz zurückgeben, wenn ich merke, oh je, das klappt jetzt hier nicht mit meinem Modell, mit meinem Auto?
Ja, selbstverständlich. Also das ist ja auch gesetzlich so geregelt. Und wenn Kindersitze bei uns online bestellt werden, dann sind die selbstverständlich, kann man die innerhalb von 14 Tagen den Kauf widerrufen.
Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Gibt es denn Autos, die ihr empfehlt? Oder sagt ihr, nee, unser Sitz passt überall rein?
Also grundsätzlich, wenn wir über den One sprechen, dann ist er in jedem Auto verbaubar, das über ISOFIX verfügt und das keine Staufächer im Boden hat. Das ist sehr wichtig, weil die Reboarder ja alle diesen Stützfuß haben und der Stützfuß muss eben stabil auf dem Fahrzeugboden stehen. Und das ist nicht gegeben, wenn sich darunter ein leeres Staufach befindet. Da würde der Stützfuß dann im Fall eines Crashs eben nicht stabil halten können. Das ist wichtig zu beachten. Und deshalb gibt es auch diese Listen, man schauen kann, kann ich denn Sitz XY in meinem Fahrzeug überhaupt einbauen?
Diese Listen kann man bei euch einsehen, ja?
Genau, die gibt's, also das machen im Prinzip fast alle Kindersitzhersteller und so auch wir auf unserer Webseite.
Okay, packen wir den auch nochmal in die Shownotes und dann haben wir alle Infos zusammen.
Wir können nochmal alle ganz genau nachlesen, wie das so individuell bei Ihrem Auto ist. Wir haben ja tatsächlich auch schon mal jetzt gerade über diese Situation gesprochen, die Großstädtler und Mietwagen und so weiter, dass man gut durch die Stadt kommt. Was mir als Hebamme einfallen würde, gibt es so ein Tragegurt, womit man vielleicht den Sitz dann ein bisschen besser und leichter bewegen könnte, dass wenn ich jetzt mir irgendwie einen Mietwagen nehme unterwegs, den auch gut transportieren kann bis dahin?
Meinst du, den man dann so am Axkit One anbringen kann und sich das dann quasi so über die Schulter werfen kann?
Ja, hatte ich mir so überlegt. Ja. Vielleicht ist das auch eher eine Wunschvorstellung, die ich so habe.
So, das können wir auf jeden Fall mal überlegen. Wir haben zum Beispiel beim Axkit Up, bei dem neuen Folgesitz, da gibt es eine Transporttasche dazu, mit nämlich genau diesem Gedanken, dass man eben den Sitz von A nach B gut transportieren kann. Nun ist der Up zusammenfaltbar und dann eben auch nimmt weniger Raum weg als der One. Aber so ein Gurt, das haben wir noch nicht, aber das könnten wir auf jeden Fall mal überlegen. Das ist ein gutes Feedback für all unsere Großstädterinnen und Großstädter.
Oder einfach, wenn man mal auch zu den Großeltern fährt, den Sitz mitnimmt oder bei getrennten Elternpaaren, ne, du nimmst heute den Sitz und so weiter, dieses Hin- und Hergeschleppe kann natürlich dann, das würde ich schon ganz praktisch finden, ehrlich gesagt. Gerade weil wir reden ja über 7 Jahre, wenn das dann viel hin und her geht, wenn man den einfach gut transportieren kann, das Schätzchen.
Ja, das stimmt.
Gut. Ja, nochmal ganz kurz zu dem Feedback zurück, ne, zu der Drehfunktion, die manche als fehlend empfunden haben. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, warum das eben nicht so ist und auch wegen den Schienen. Ich finde es immer nur ganz wichtig, die Optimierungsvorschläge habt ihr aufgegriffen beziehungsweise ja dann auch geschaut, was könnte da passen. Wie geht ihr denn, habt ihr aufgrund des Feedbacks irgendwie noch was angepasst oder konntet ihr mit dem Feedback noch was anfangen oder hat es irgendwie euren Blickwinkel, so wie du jetzt eben gesagt hast, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Und es gab ja auch noch kleinere Details, ne? Wir haben jetzt nicht alles hier aufgelistet.
Ja, also da ist der Axkit One insgesamt auf jeden Fall ein gutes Beispiel, weil wir bei Axkit sehr stark schauen, was möchten denn unsere Kundinnen und Kunden, also bevor wir den Axkit One begonnen haben zu entwickeln, das sind ja Prozesse, die über Jahre laufen, haben wir auch in ganz Europa sozusagen Verbraucher und Verbraucherinnen Studien durchgeführt, um eben wirklich herauszufinden, was wäre wichtig für die Eltern, was benötigen sie, um dann eben einen solchen Kindersitz auch möglichst lange rückwärts zu nutzen. Und ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, der erste One ist 2020 herausgekommen und seitdem haben wir den fortlaufend verbessert. Jetzt ist die dritte Edition draußen und man soll ja niemals nie sagen, vielleicht gibt's ja auch mal einen Drehwarn One.
Und Ines, ihr habt ja gesagt, dass ihr nachhaltig seid und für Langlebigkeit steht, was ja generell auch so ein auf der Fahne von Schweden steht, würde ich mal sagen. Das finde ich immer sehr schön. Bei dem Sitz, wenn wir jetzt uns den Sitz da mal genauer anschauen, wie muss ich mir das als Mutter vorstellen? Welche Materialien sind es? Ist der hygienisch zu reinigen? Das frage ich mich ja schon, wenn ich jetzt so einen Sitz kaufe, ne, bei so kleinen Kleckermonstern, man das auch irgendwie alles sauber kriegt und wo, was das für Materialien sind.
Also der Axkit One ist insgesamt aus 350 verschiedenen Komponenten hergestellt.
Wow.
Wir reden hier vor allem über hochfesten Stahl, über Aluminium und zwar so Flugzeugaluminium, wie es auch in Flugzeugen verbaut wird.
Wieder so spacig, sehr gut.
Und ansonsten über EPP-Schaum, das ist so ein Material, was man auch in Fahrradhelmen findet, um eben die Kräfte im Falle eines Unfalls zu absorbieren. Und dann eben die Textilien. Hier sprechen wir vor allem über Polyester. Und was den One betrifft, kann man sagen, dass ungefähr 30% der Materialien, die wir für jeden Sitz verwenden, aus recycelten Materialien stammen. Und das ist für uns tatsächlich ein Herzensthema, weil wir wissen, dass natürlich die Produkte, die wir jeden Tag entwickeln, die hinterlassen natürlich einen wahnsinnig großen CO2-Fußabdruck. Das ist auch sozusagen, ja, wenn man so will, unsere größte Sünde. Also wir versuchen dieses Nachhaltigkeitsthema von ganz vielen verschiedenen Winkeln aus uns anzuschauen und und besser zu werden. Also man findet zum Beispiel keinen Axkit Sales Manager, der nicht mit einem Elektroauto unterwegs ist. Oder wir achten auch darauf, dass zum Beispiel unsere Lieferanten, die uns Materialien liefern, dass die möglichst aus erneuerbaren Energien sozusagen ihre Energiequellen speisen, um die Produkte herzustellen, aus denen wir dann den Sitz bauen. Mhm. Aber es ist für Kindersitzhersteller insgesamt ein schwieriges Thema, weil die Sicherheit natürlich immer an erster Stelle steht. Deshalb muss man auch genau gucken, mit welchen Materialien man arbeitet. Aber zum Beispiel unsere Textilien, die oberste Lage, den Stoff, den die Eltern eben auch sehen und fühlen, der stammt auch aus recycelten Materialien und zwar bei all unseren Kindersitzen.
Das ist auf jeden Fall sehr gut, dass du das sagst. Das finde ich ist auch etwas, was in der Zukunft sich andere auf die Fahne schreiben sollten. Ihr gebt ja jetzt nun auch 15 Jahre Garantie. Das ist ja schon mal eine echte Ansage, muss ich jetzt mal sagen. 15 Jahre. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange einen Bon aufheben kann oder ob der dann nicht schon total verblasst ist. Wie sieht's denn da aus? Was heißt denn das genau für mich als Elternteil bezüglich Ersatzteile, Nachrüstungslösungen? Weil wenn so ein Produkt 15 Jahre lebt, bedeutet das ja auch, dass man dann einen defekten Sitz zurückschicken kann bei 14,5 Jahren und ihr repariert ihn dann?
So, das ist ein Missverständnis. Wir sprechen hier nicht über 15 Jahre Garantie bzw. Gewährleistung, sondern wir sprechen über 15 Jahre Lebensdauer. Das bedeutet, wir haben, das ist ja auch vom Gesetzgeber so vorgeschrieben, ganz normal, unsere Kindersitze haben eine zweijährige Garantie, also eine Gewährleistungspflicht. Das bedeutet, wenn du einen Kindersitz bei uns zum Beispiel online gekauft hast und innerhalb der ersten zwei Jahre hast du ein wie auch immer geartetes Problem mit dem Sitz, kannst du dich bei uns melden und wir reparieren ihn.
Okay, das ist ja ein Unterschied auf jeden Fall. Aber ich könnte nach ein, dreiviertel Jahren den Sitz zurückschicken.
Das auf jeden Fall. Und wir sind im Prinzip, es gibt nur ganz, ganz wenige Dinge an unseren Kindersitzen, die man nicht reparieren kann. Das bedeutet, auch wenn der Sitz 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt ist, und das soll er ja werden, haben wir die Möglichkeit, dann den Sitz zu reparieren für dich. Da entstehen dann eben nur unter Umständen Kosten. Wir versuchen da so loyal und so offen für unsere Kunden zu sein wie möglich. Was die Lebensdauer betrifft, das ist was anderes, weil was man sich einfach auch klar machen muss, Kindersitze haben eine gewisse Lebensdauer. Das ist das, was wir vorhin auch schon mal besprochen haben mit dieser Uhr auf dem Kindersitz. Das bedeutet, dass viele Kindersitze oder im Prinzip alle Kindersitze haben sowas wie ein Ablaufdatum. Und zwar unabhängig davon, wie oft sie benutzt wurden. Also auch wenn du einen Kindersitz kaufst und 10 Jahre auf dem Dachboden einfach nur stehen hast, ist er danach unter Umständen nicht mehr benutzbar, weil das Material einfach ermüdet. Und das ist eben das Besondere beim Axkit One, dass der 15 Jahre und auch entsprechend getestet ist, dass das Material 15 Jahre hält. Also es gibt Materialien, die eben schon sehr viel schneller und früher ermüden. 8, 9 Jahre, 10 Jahre und beim One sind es eben 15 Jahre.
Schön, dass du das nochmal klargestellt hast, dass 15 Jahre Garantie eben die 15 Jahre Lebensdauer sind. Und wir haben ja vorhin schon über euer neuestes Modell, eure neueste Innovation gesprochen. Und die hat letztes Jahr auf der Kind- und Jugend ja richtig abgesahnt. Ihr habt zum einen den Innovation Award gewonnen, wart aber auch Preisträger unseres Midwife Choices Award. Und es geht hier ja, wie du gesagt hast, um einen vorwärtsgerichteten Folgesitz, also den Sitz, den ihr nach dem AxKit One empfiehlt und die Kinder dann umsteigen können. Und du hast ja schon gesagt, dass es verstellbare Sitzhöhen gibt und ihr eben den Kindersitz so ab 4 bis 12 Jahren, habe ich jetzt gelesen, empfiehlt. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, wann sagt ihr denn oder was glaubst du denn, was sicher ist, wann eigentlich ein Kind auf so einen vorwärtsgerichteten Sitz umsteigen könnte? Oder?
Der AxKit-Up ist tatsächlich, das merken wir immer wieder, auch bei den Rückfragen der Hebammen ein großes Thema, weil eben viele Hebammen Familien betreuen, wo dann eben das zweite, dritte Kind geboren ist und dann wird eben immer gefragt, was passiert denn jetzt mit dem Geschwisterchen? Und der große Vorteil vom AxKit-Up ist eben neben der verstellbaren Höhe vor allem, dass er so schmal ist, sodass man zum Beispiel 3 AxKit-Up auf der Rückbank eines Autos installieren kann. Oder aber eine Babyschale, ein One und ein AxKit-Up zum Beispiel. Und wie du richtig sagst, zugelassen ist er von 100 bis 150 Zentimeter. Das sind etwa 4 bis 12 Jahre. Das ist einfach die EU-Norm. Und wir von AxKit würden immer empfehlen, jedes Kind so lange rückwärts wie möglich fahren zu lassen. Und rückwärts wie möglich bedeutet dann eben auch, wie es in der jeweiligen Familie mit dem jeweiligen Kind in dem jeweiligen Auto eben gut und sicher möglich ist. Und wenn das Kind mit 4 oder 5 oder 6 Jahren dann in den Up wechselt, dann ist es selbstverständlich die Entscheidung der Familie.
Ich finde es total schön, wie du hier nochmal diese unterschiedlichen Familienkonstellationen und dass es auch echt super wichtig ist, dass jeder für sich guckt. Ne, habe ich ein Kind? Habe ich 3 Kinder? Habe ich, was für ein Auto fahre ich? Und wie nah sind die Kinder beieinander, ne, vom Alter her? Also das ist wirklich total wichtig, dass jeder nochmal auf seine individuelle Lebenssituation hier schaut.
Ja, und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man hier nicht dogmatisch ist. Also es gibt hier kein, wenn du nicht bis 7 Jahre dann, das ist ein Angebot, so sicher wie möglich zu fahren, so lange wie möglich. Aber selbstverständlich gibt es ganz viele Situationen, warum auch immer, warum man sich eben dafür entscheidet, früher die Kinder vorwärts fahren zu lassen.
Hört sich auf jeden Fall nach einer sehr cleveren Lösung an und ich muss sagen, ich betreue einfach jeden Tag Familien in diversen Lebenssituationen und hört sich sehr praktisch an und auch lebensbasiert. Also ihr macht euch schon Gedanken, wo euer Produkt landet und das finde ich auf jeden Fall sehr gut.
Ja, danke dir, Ines, für deine Offenheit und deine Expertise und diesen ehrlichen Einblick. Ja, Franzi und ich und auch unsere Hörerinnen konnten hier wirklich einen guten Einblick bekommen in die Welt der Kindersitze. Ja. Und ich bedanke mich auch nochmal im Namen von hebamtesten.de, von unserem ganzen Team, dass du dir die Zeit genommen hast, dich unseren kritischen Fragen hier nochmal zu stellen, abgesehen von dem Test, den wir ja schon durchgeführt haben.
Sehr gern, danke für die Möglichkeit. Es war super nett mit euch.
Ja, und wenn du selbst Hebamme bist, dann registriere dich gerne in unserem exklusiven Wissensbereich. Hier gibt's nämlich kostenlose Webinare, Fortbildungen, Produktsamples und vieles, vieles mehr. Also meldet euch gerne beim Newsletter an, dann verpasst ihr nämlich überhaupt nichts. Und auch für Eltern haben wir regelmäßig spannende Aktionen, Gewinnspiele und Produkttests. Also schaut unbedingt vorbei.
Und wenn ihr noch mehr zum getesteten AxKit One Plus 3 erfahren wollt, schaut gerne auf hebammen-testen.de vorbei. Dort findet ihr alle Ergebnisse und Bewertungen nochmal im Detail. Und den Link, sowie die anderen Links, die wir angekündigt haben, packen wir euch sehr gerne nochmal in die Shownotes rein. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, was wir als nächstes für euch auf Lager haben. In den kommenden Folgen erwarten dich hier wieder spannende Gespräche mit ganz tollen Gästen und Insights, ehrliche Einblicke aus dem Hebammenalltag und kompakte Testergebnisse direkt aus unserem hebammentesten.de Netzwerk. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.
Das war Was Hebammen wirklich denken, dein Podcast von hebammentesten.de. Abonniere uns bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.